Moin Moin und herzlich willkommen im Praxisprofi-Talk. Heute widmen wir uns einem besonders einfühlsamen Thema, der professionellen Zahnreinigung bei einer Patientin mit PTBS, einer posttraumatischen Belastungsstörung, infolge von sexuellem Missbrauch in der Kindheit. Und an dieser Stelle möchte ich eine Triggerwarnung setzen. In dieser Folge geht es um sexualisierte Gewalt und ihre Auswirkung auf die zahnärztliche Behandlung. Wenn dich dieses Thema triggern oder belasten könnte, hör bitte auf dich und dein Gefühl. Höre die Folge nicht allein oder überspring diese Episode. Dein Wohlbefinden steht an erster Stelle. Ich möchte euch von einem Patientenfall berichten, der sich in der Praxis ereignet hat. Ich bin für eine erkrankte DH eingesprungen und habe das Tray vorbereitet. Ich schaue immer kurz in die Kartei auf die letzten Befunde und Röntgenbilder, was in der letzten Zeit so anstand, was so gewesen ist und ob Besonderheiten notiert sind. Sie war erst einmal zu 01 da gewesen, also zu einer zahnärztlichen Untersuchung. Aus der Dokumentation konnte ich schon erlesen, dass es sich um eine Angstpatientin handelt. Neben der professionellen Zahnreinigung sollte mittelfristig noch der zerstörte Zahn 3/6 entfernt werden. Ich holte die Patientin aus dem Wartezimmer ab. Bei neuen Patienten gebe ich jedem Patienten die Hand. Bei Patienten, die ich schon länger kenne, nicht. Das hatte ich mir während der Corona-Zeit abgewöhnt. Der Händedruck am Anfang, dieser erste, kurze körperliche Kontakt. In diesem Moment spüre ich so viel. Ist der Händedruck fest und entschlossen oder eher weich und zurückhaltend? Ist die Hand feucht vor Anspannung oder kühl vor Angst? Zittert sie vielleicht ganz leicht? Das alles sind wertvolle Botschaften, die mir mein Patient sendet, bevor er auch nur ein Wort gesagt hat. Ich nehme diese stillen Informationen auf und kann darauf reagieren. Vielleicht mit einem beruhigenden Lächeln, einem extra sanften Tonfall oder der bewussten Entscheidung, heute noch etwas mehr Geduld und Erklärung einfließen zu lassen. Ich bestätige damit auf eine nonverbale Art, ich sehe sie. Ich nehme wahr, wie es ihnen geht. Sie wirkte angespannt, atmete flach. Der Händedruck war feucht und lasch. Ich erreiche nur die Fingerspitzen. Sie setzt sich auf den Stuhl, fragt gleich nach einer Betäubung, da sie große Angst und PTBS hat. Ich horche auf. PTBS. Das Wort kennen nur Patienten, die ein Trauma erlebt haben und sich damit im Rahmen einer Therapie auseinandergesetzt haben. Ich frage, ob sie zurzeit Medikamente einnimmt, was sie verneint. Das ist schon mal gut, denn so weiß ich, dass sie zurzeit nicht in einer akuten Phase ist. Ich atme tief ein, trinke einen großen Schluck Wasser und schüttel damit kurz den Stresspegel ab, der mir aus der letzten Behandlung noch nachhängt. Ich spreche den Gedanken, den ich gerade hatte, laut aus und frage sie konkret nach dem Grund der PTBS. Und sie soll nur das erzählen, was sie möchte. Sie erzählt mir von schlimmen Erfahrungen in der Kindheit, ohne konkret darauf einzugehen. Ich erzähle ihr, dass ich ehrenamtlich beim Weißen Ring arbeite und mich gut in sie reinfühlen kann. Ich frage, ob sie einverstanden ist, wenn ich mir erstmal einen Überblick über ihre Mundsituation verschaffe. Nur mit dem Spiegel gucken, nichts machen, versprochen. Für diejenigen unter euch, die mich nicht persönlich kennen: Ich arbeite schon sehr viele Jahre ehrenamtlich beim Weißen Ring als Opferhelfer. Der Weiße Ring ist ein gemeinnütziger Verein. Er wurde 1976 durch den Gründer von Aktenzeichen XY, Eduard Zimmermann, ins Leben gerufen. Wir helfen Menschen, die Opfer einer Straftat geworden sind, und deren Angehörigen. Der Weiße Ring bekommt kein Geld vom Staat. Er finanziert sich durch Spendengelder, Mitgliedsbeiträgen, Geldbußen und testamentarischen Zuwendungen. Die Hilfe für Opfer ist kostenfrei. Man muss dafür nichts bezahlen und auch kein Mitglied sein, wie beim ADAC zum Beispiel. Wer mehr zum Weißen Ring erfahren möchte, ich verlinke euch die Seite unten in den Shownotes. Ich betreue in meiner ehrenamtlichen Arbeit vor allem weibliche Opfer von Gewalt, Straftaten und begleite Frauen, denen Gelder aus dem EHS-Fonds zustehen. Ich bin ein ausgebildeter EHS-Berater. EHS steht für ergänzendes Hilfesystem. Es ist ein Hilfsfonds, der vom Staat aufgelegt wurde, für Menschen, die als Kinder oder Jugendliche sexualisierte Gewalt in der Familie oder in einer staatlichen Einrichtung erlebt haben. Dafür bietet das ergänzende Hilfesystem Hilfen zur Abmilderung von für bis zu heute bestehenden Folgebeeinträchtigungen an. Der Hilfsfonds ist gedeckelt auf 10.000 Euro und fängt die Opfer auf, die durchs Raster der staatlichen Hilfen fallen. Der Fonds bezuschusst Dinge, die von keinem anderen Leistungsträger bezuschusst werden. Ich unterstütze Betroffene, diese Anträge zu stellen. Bei der Antragsstellung muss ich besonders sensibel vorgehen, um die notwendigen Fragen, die das Antragsformular enthält, beantworten zu können. Dafür und für viele andere Themen, die die Opferhilfe betreffen, habe ich eine spezielle Ausbildung in der Akademie des Weißen Rings gemacht. Warum erzähle ich das? Weil ich durch meine ehrenamtliche Arbeit und jahrelange Erfahrung mit Kriminalitätsopfern besondere Antennen entwickelt habe und Werkzeuge, sogenannte Tools, nutzen kann, um solche Menschen nicht durch unsensibles Verhalten wieder zu retraumatisieren oder das Trauma gar noch zu verschlimmern, um die Brücke wieder zu meiner Patientin zu schlagen. Für viele ist der Zahnarztbesuch unangenehm. Für meine Patientin ist er jedoch eine enorme emotionale Herausforderung. Warum? Weil enge Räume, liegende Position, fremde Hände im Mund und das Gefühl von Kontrollverlust traumatische Erinnerungen wachrufen können. Ich sehe in den Praxen oft Vorurteile gegenüber den Patienten, die selten Zähne putzen, KollegInnen, die lästern oder die Patienten hinter vorgehaltener Hand als OWS beschimpfen. Ich weiß gar nicht, ob ich solche Ausdrücke im Podcast sagen darf. Deshalb kürze ich den Begriff mal ab. Wenn ihr die Abkürzung nicht kennt, dann fragt mal eure KollegInnen oder mich, was das heißt. Wenn der sexuelle Übergriff auch oral stattgefunden hat, sind die Betroffenen nicht in der Lage, sich selbst die Zähne zu putzen. Jeder Gegenstand in der Mundhöhle löst ein Trauma aus. Das heißt, wenn ihr das nächste Mal einen Patienten auf dem Stuhl habt, der sich selten die Zähne putzt, ängstlich und zurückhaltend ist, stempelt ihn nicht ab, sondern denkt mal an diese Patientengruppe. Nur weil ich hier von weiblichen Betroffenen spreche, sind Männer und Jungs genauso betroffen. Das Dunkelfeld ist hier noch höher. Das heißt, die Taten werden nie öffentlich gemacht. Die Betroffenen schweigen. In der Arbeit beim Weißen Ring versuchen wir, dass bei solchen Tatbeständen immer ein weiblicher Opferhelfer zu einer weiblichen Betroffenen geht und ein männlicher Opferhelfer zu einem männlich Betroffenen. Deshalb betreue ich in diesem Bereich hauptsächlich weibliche Fälle. Als Dentalhygienikerin, ZMP oder ZMF ist es hier nicht nur wichtig, Zahnbelege zu entfernen, sondern auch ein sicheres, respektvolles Umfeld zu schaffen. Wie könnte das aussehen? Hier sind meine drei Tipps, die sich über die Jahre gut bewährt haben. Die gelten im Übrigen auch für Patienten mit psychischen Erkrankungen wie Depressionen, Phobien aller Art und Angstpatienten generell. Erstens, Vorbereitung ist alles. Vor Beginn der Behandlung sollte behutsam nach einem besonderen Bedürfnis gefragt werden, ohne Druck, aber mit Offenheit. Ein Codewort oder das Wort Stopp, das meine Patientin jederzeit sagen kann, um die Behandlung sofort zu unterbrechen, kann ihr ein Gefühl von Kontrolle zurückgeben. Vor der Behandlung erkläre ich jeden Schritt in ruhigem Tonfall. Ich werde jetzt den Sauger einhängen, sagen Sie Bescheid, wenn Sie eine Pause brauchen. Klarheit nimmt der Situation das Unberechenbare. Der zweite Tipp ist für die Behandlung selbst. Langsame, vorhersehbare Bewegungen sind entscheidend. Plötzliches Berühren des Gesichtes oder Halses könnte triggern. Ich habe da zum Beispiel mit Pausen gearbeitet. Habe zunächst einmal bis 5 gezählt, dann eine Pause gemacht. Dann bis 8 gezählt und eine Pause gemacht. Laut gezählt. Dann bis 10 gezählt und eine Pause gemacht. So konnte die Patientin sich immer darauf einstellen, wann gleich eine Pause ist und einen Moment entspannen und durchatmen. Nach jeder Pause habe ich mir das Einverständnis eingeholt, weitermachen zu dürfen, indem ich gefragt habe, ob es noch geht und ob wir weitermachen können. Viele decken bei der Behandlung das Gesicht ab. Ich mache das aus meiner Erfahrung heraus nie. Hat eine Patientin viel Make-up und ich weiß, dass das Gesicht nass wird und das Make-up ruiniert, frage ich, ob ich das Gesicht abdecken darf, weil das gleich spritzt. Bei meinem aktuellen Patientenfall würde ich das auf jeden Fall vermeiden, da das auch ein Kontrollverlust für den Patienten sein kann. Bei Patienten, die ich nicht kenne, bei Kindern zum Beispiel, drücke ich denen immer einen Spiegel in die Hand, sodass sie immer zusehen können, was ich mache und der Mund nicht automatisch immer zuklappt. Das funktioniert super, weil Kinder ja schließlich auch was sehen wollen. Auch die Wahl der Instrumente kann helfen. Laute Geräusche wie vom Airscaler oder vom großen Sauger können überwältigend wirken. Wenn ich mit dem Airscaler arbeite, beschreibe ich der Patientin den Vorgang und halte ihn erstmal übers Waschbecken und betätige den Fußschalter, damit die Patientin vorab das Geräusch mal hört und sieht, was da passiert, bevor ich im Mund damit anfange zu arbeiten. Außerdem hänge ich den kleinen Sauger rein und verzichte auf den großen Sauger. Der dritte Tipp: Nachsorge und Empathie. Nach der Behandlung habe ich mir noch Zeit für ein Gespräch genommen. Ich habe die Patientin gelobt für ihre Stärke, für den Mut, überhaupt in die Behandlung zu kommen und sie nochmal daran bestärkt, dass jede Reaktion in Ordnung ist. Ihr Lieben, als Dentalhygienikerin, ZMP oder ZMF trägst du nicht nur das zur Mundgesundheit bei, sondern auch zu emotionalem Heilungsprozess. Es geht nicht um Perfektion, sondern um Präsenz, Respekt und die Bereitschaft zuzuhören. Du bist vielleicht die erste Person, die einer betroffenen Person das Gefühl gibt, deine Grenzen werden respektiert, dein Körper gehört dir. Und ganz nebenbei habe ich in der Stunde auch nur einen Kiefer geschafft. weil es eben nicht um Perfektion geht. Solche Patienten sind dir ein Leben lang dankbar und kommen gerne, wenn das Eis erstmal gebrochen ist. Und so kannst du Schritt für Schritt und Behandlung für Behandlung Vertrauen aufbauen. Ich halte die Abstände zwischen den Behandlungen kurz, sodass auch ein gewisser Gewöhnungseffekt eintreten kann. Dafür sind die Termine dann auch kürzer. Das müsst ihr von Fall zu Fall entscheiden und den Gedanken wegschieben, dass ich in meiner Stunde, die ich jetzt mit der Patientin hatte, dann nicht mal auf meinen Prophylaxestundensatz gekommen bin. Wenn ihr eine gute Kalkulation in der Praxis habt, dann sind solche Patientenfälle auch mal einkalkuliert. Ich habe mit der Patientin die Kosten für die Folgetermine unter Berücksichtigung ihrer Wünsche ganz klar kommuniziert und gefragt, ob das finanziell für sie machbar ist. Gegebenenfalls auch mit Ratenzahlung. Das war überhaupt kein Problem. Wenn ihr betroffen seid oder jemanden kennt, der Unterstützung braucht, wendet euch an Hilfsangebote wie dem Hilfetelefon sexueller Missbrauch oder den Weißen Ring. Ihr seid nicht alleine. Die Nummern verlinke ich euch in den Shownotes. Und damit geht die heutige Folge vom Praxis-Profi-Talk zu Ende. Ich danke euch für eure Zeit, fürs Zuhören und freue mich, wenn du auch das nächste Mal wieder dabei bist, wenn es wieder heißt Moin Moin und herzlich willkommen im Praxis-Profi-Talk.